Liebe Sportsfreunde, lasst uns gemeinsam in die 16. Adventskalenderfolge gehen. In dieser begrüße ich heute Paul Grotenburg. Paul arbeitet als Sportjournalist bei der Bild in Berlin und hat gleich zu Beginn des Gesprächs eine außergewöhnliche Geschichte am Start, wie er zur Bild gekommen ist. Stichwort große Klappe. Außerdem erzählt Paul von seinem Arbeitsalltag und er verrät, warum das boulevardeske Arbeiten so gut zu ihm passt. Und als es um das Thema Vorbilder geht, nennt er eine große Sportreporter-Legende. Was es damit auf sich hat und noch vieles mehr, erfahrt ihr in der 16. Adventskalenderfolge von Sportfreunde. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Paul Grotenburg habe ich im April 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Paul, herzlich willkommen im Podcast Sportfreunde, dass du hier dabei bist. Mein Podcast, du bist Sportjournalist, arbeitest bei der Bild. Mal ganz grundsätzlich, warum ausgerechnet oder warum gerade der Sportjournalist?
Ja, erstmal, hi Mirko, vielen Dank für die Einladung und dass ich dabei sein darf, Teil deines Podcasts. Freut mich sehr. Warum Sportjournalist? Ich glaube, das ist so eine kleine Sache wie bei fast allen in unserer Branche. Es hat für das Fußballerische auf dem Platz irgendwie nie gereicht. Dann hat es gereizt, den Fußball aber von außen zu betrachten und zu begleiten. Und dann fasst man irgendwann diesen Entschluss und lebt man diesen Traum, dass das irgendwann mal in die Richtung gehen könnte. Schon bei mir war es so mit 12, 13, 14, also auch wirklich sehr jung. Und deswegen Sportjournalist. Und warum? Weil du natürlich dein Hobby zum Beruf machen kannst. Ne? Du begleitest das, was dich sowieso interessiert, jeden Tag rund um die Uhr, das, wofür dein Herz höher schlägt und das, wofür du brennst, und gibt dir eigentlich nichts Besseres, als damit auch noch sein Geld zu verdienen.
Definitiv. Das kann ich so auch unterschreiben, dass bei mir diese Faszination auch schon früher los als 12, 13, 14, aber der Entschluss dann Richtung Sportjournalismus zu gehen, war auch so in dem Alter.
Die Faszination für den Sport, die gab es natürlich auch schon früher, aber mit 14, 15 macht man sich ja dann so die ersten Gedanken, was macht man nach der Schule?
Ja, was guckt danach?
Genau. Und ja, so war das damals bei mir.
Was legst du denn einen bestimmten Fußballverein im Herzen?
Oh, tue ich. Ich bin gebürtiger Düsseldorfer. Meine Familie kommt dort her. Mein Vater lebt noch immer dort. Demzufolge bin ich Fortuna Düsseldorf-Fan. Leide seit vielen Jahren mit dem Verein. Bin aber trotzdem froh darüber, dass ich Fan von diesem einzigartigen Club sein darf. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass das Fansein im Rahmen des Jobs deutlich weniger geworden ist, als es vielleicht noch vor 10 Jahren der Fall war.
Also hat das so ein bisschen der Job ein bisschen das Fansein relativiert?
Oder? Ja, genau. Und du versuchst die ganzen Dinge natürlich auch ein bisschen anders zu betrachten, versuchst ein bisschen objektiver vielleicht an das Ganze heranzugehen. Und ja, du gehst, hast auch gar nicht mehr die Zeit, jedes Wochenende ins Stadion zu gehen, zu deinem Lieblingsverein, weil du halt am Wochenende arbeiten musst in der Regel. Und deswegen ist es schon weniger geworden. Aber natürlich gucke ich die Spiele, ich verfolge den Verein und freue mich, dass es im Aufstiegsrennen noch immer ganz gut aussieht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Denkst du, ihr seid noch im Aufstiegsrennen dieser Saison oder wird es eher schwierig?
Ja, also Platz 1 wird sehr schwer. Platz 2 ist, glaube ich, mit Köln auch zu weit weg. Also Köln und der HSV, glaube ich, machen das Rennen unter sich aus. Aber Platz 3 ist definitiv noch drin. Also jetzt am Wochenende gibt es das Spiel gegen Elversberg. Das ist Dritter gegen Vierter. Wenn wir das gewinnen, dann stehen wir auf dem Relegationsplatz. So, und dann ist natürlich auch der Aufstieg wieder drin. Und dann müssen wir mal schauen, ob Fortuna ein bisschen clevereren Kopf behält als im vergangenen Jahr in der Relegation.
Und ob sie vielleicht auch das haben, was sie im Namen tragen, ne? Fortun. bisschen Glück gehört
bisschen
dazu.
Glück gehört dazu. Also Pech hatten sie genug im vergangenen Jahr in der Relegation.
Ja.
Wäre dann mal ja, an der Zeit, ein bisschen Glück zu haben.
Wie ist denn dein Weg zum Sportjournalist verlaufen? Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du ein Studium gemacht?
Ja, alles in der Reihenfolge so ungefähr. Ganz früh habe ich erstmal angefangen mit Praktika während der Schulzeit, weil, wie gesagt, da war so der Traum vom Sportjournalist schon sehr präsent und mir war eigentlich klar, dass es in die Richtung gehen soll. Deswegen habe ich auch nach dem Abitur Sportjournalismus studiert, hatte das Glück, dass ich das an einer Fachhochschule in Köln machen konnte, habe dort 3 Jahre studiert und bin dann tatsächlich ein bisschen weggekommen vom Sportjournalismus, weil ich ja, nach dem Bachelor noch irgendwie nicht so richtig wusste, wo es jetzt weitergeht, keinen Platz bekommen habe. Und dann bin ich über Umwege und mit ein bisschen Glück auf ein duales Studium in Schwerin, bei der Schweriner Volkszeitung gekommen. Und das ist eine Lokalzeitung im Nordosten Deutschlands. Und die hat wiederum noch ganz viele kleinere Lokalredaktionen, auch im Nordosten Deutschlands. Und so bin ich in Brandenburg gelandet und habe dann in Brandenburg 3 Jahre bei einer Lokalzeitung volontiert. Habe parallel dazu meinen Master gemacht in Kiel, auch im Bereich Journalismus. Und dann ging es relativ schnell, dass ich aus privaten Gründen dann zurück wollte Richtung Nordrhein-Westfalen. Und dann war ich dort bei einem Regionalportal der Funke Mediengruppe, aber auch immer noch nicht im Sport und habe irgendwie mich schon fast wieder so ein bisschen damit abgefunden, dass es dann halt jetzt erstmal was anderes ist. So, und dann wurde halt eine Position frei im Sport bei uns in der Redaktion. Und dann bin ich damals zu meinen beiden Chefinnen gegangen und habe gesagt, ey, das könnte ich mir doch vorstellen. Ich habe jetzt zwar nicht die praktische Erfahrung im Sport bisher gesammelt, aber ich habe studiert und mein Herz schlägt dafür und ich brenne dafür. Und dann haben die mir die Chance gegeben. Und wie es dann so ist, ich glaube, was war das? Sagen wir mal, 2 Monate, nachdem ich quasi diese Stelle übernommen habe, bin ich mit Glück und ein bisschen großer Klappe mit meinem Chef bei Bild in Kontakt gekommen, Carly Underberg. Und dann war ich ein halbes Jahr später bei Bild in der Sportredaktion. Und dann ging da so alles, nahm alles seinen Lauf. Und mittlerweile bin ich seit 4 Jahren da und bin immer noch glücklich und froh, Teil dieser Redaktion zu sein. Und, ja.
Du sagst mit großer Klappe, was beinhaltet das?
Ich habe damals sehr provokant Carly auf Twitter angehauen.
Oh, das ist natürlich auch ein Weg, ja.
Und er hat tatsächlich reagiert und fand mich irgendwie ganz lustig und hat mich dann mal zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen.
Was für eine geile Bewerbungsgeschichte, ey.
Und dann konnte ich ihn im Bewerbungsgespräch überzeugen. Ja.
Also angehauen im Sinne von kritisiert oder haben wir angeschrieben oder auf eine Themenaufmerksamkeit gemacht oder wie?
Nee, es war damals der Fall, dass es schon Gerüchte in der Fußballwelt darum, dass Friedhelm Funkel nochmal zurückkehren könnte als Trainer beim 1. FC Köln.
Mhm.
So, und das waberte überall so ein bisschen rum und dann schoss, das war glaube ich Ostern 21, also ziemlich genau vor 4 Jahren, schoss damals der VfL Wolfsburg gegen Köln ein Tor und ging in Führung und dann habe ich getwittert, Wolfsburg führt in Krefeld, wo Friedhelm Funkel wohnt, holt er schon mal seinen FC-Trainingsanzug aus dem Kleiderschrank, seinen alten. Und das hat natürlich, ich hatte 60 Follower auf Twitter, das hat wirklich keinen Menschen interessiert. 2 Wochen später wurde Markus Gisdol entlassen in Köln und es wurde Friedhelm Funkel geholt. Und dann habe ich meinen eigenen Tweet repostet und habe Carly und Brüggel, also Matthias Brüggelmann, unseren obersten Sportchef, markiert und habe gepostet, Menschen, die sagen, habe ich euch gleich gesagt, mag keiner. Ich wollte es euch nur mal gesagt haben.
Sehr provokant.
Sehr provokant. War mir in dem Fall nicht bewusst, was es auslösen sollte. Carly hat dann relativ kurzfristig darauf reagiert und so kam das dann zustande, dass wir in Kontakt kamen und ich dann ein halbes Jahr später bei Bild war.
Wow, das ist mal eine Bewerbungsgeschichte par excellence. Ja, nicht schlecht. Wie hat er denn reagiert? Hat
er... er hat damals, glaube ich, geschrieben, Menschen mit großer Klappe mögen wir. Sie müssen nur beweisen, dass sie es auch können oder so. So, und dann habe ich gesagt, das tue ich. Und dann nahm es so seinen Lauf. Also ja, manchmal muss man so ein bisschen Glück und vielleicht dann auch an gewissen Stellen auch frech sein.
Ja, das kommt mir bekannt vor, ja. Ähnlich hat das ja mit diesem Podcast hier begonnen. Also das war auch von mir eine, bei dir sage ich mal, war es eine Weinidee, bei mir war es eine Bieridee. Aber manchmal funktionieren Sachen dann auch.
Ja, absolut. Manchmal entstehen daraus die besten Ideen und besten Entscheidungen und die führen dann so ein bisschen das Leben zusammen.
Bist du denn auch der Typ, so persönlich als Person, für den Boulevardjournalismus, für den Sport Boulevard, oder sagst du, ja, eigentlich kann ich mit dem nicht so viel anfangen, aber so wie wir es machen, finde ich es geil?
Doch, ich bin schon ein Mensch für den Boulevardjournalismus. Ich habe eine große Klappe. Ich rede gerne in Zeilen, in Alliterationen, ich provoziere auch mal ganz gerne und deswegen passt das eigentlich schon sehr gut mit mir und Bild. Und natürlich, die Sportredaktion hat ihren sehr guten Ruf in der Branche und das führt dann nochmal dazu, dass so quasi die Leidenschaft für das Boulevardeske und die der Ruf der Redaktion, dass das zusammenpasst, ne? Also deswegen, das passt schon sehr, sehr gut.
Habt ihr denn in der Redaktion auch so, du jetzt Fortuna Sympathisant-Fan bist, auch so ein Pendant zum FC?
Muss ich jetzt mal kurz überlegen. Also natürlich in der Kölner Redaktion mit Sicherheit.
Mhm.
In Berlin, ich glaube nicht. Also mir ist keiner bekannt. Ein Kollege, der noch mittlerweile nicht mehr bei uns arbeitet, der ist Köln-Fan, das weiß ich, weil der Kölner ist. Und mit dem habe ich auch dann immer mal wieder so meine kleinen Wetten und Spielchen, wenn es zwischen Köln und Düsseldorf heiß hergeht. Aber mir fällt tatsächlich in unserer Redaktion in Berlin jetzt kein Köln-Fan ein. Nein.
Gladbach, Leverkusen, sonstige Rivalitäts.
In Berlin gibt es tatsächlich auch einen Leverkusen-Fan, es gibt Gladbach-Sympathisanten, es gibt tatsächlich noch zwei, drei Düsseldorfer im Unternehmen, die auch Fortuna-Fans sind. Ja.
Und ist dieses Leiden mit der Fortuna als Journalist einfacher geworden als Sportjournalist oder schwieriger?
Es ist einfacher geworden, wie ich schon gesagt habe. Man distanziert sich so ein kleines bisschen von der Emotion, der persönlichen Emotion, weil man versucht, das Ganze so ein bisschen mehr aus der Entfernung zu beobachten und deswegen, das ist schon einfacher geworden. Aber natürlich, wenn sie verlieren oder unentschieden spielen oder es schlecht läuft, dann ärgere ich mich auch.
Aber nicht so extrem wie früher. Na, ist die Distanz.
Genau.
Ja.
Nicht mehr so wie vielleicht vor 8, 9 Jahren, ja.
Was war denn so das größte, schönste Highlight, das du bisher als Sportjournalist hattest?
Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, die Frage, weil ich seit letztem Jahr, also seit Januar 24, Teil des DFB-Teams bei Bild bin. Sprich, ich darf die Nationalmannschaft begleiten und demzufolge war ich natürlich bei der Heim-EM dabei und das Eröffnungsspiel gegen Schottland war schon so war mit weitem Abstand das tollste und größte Erlebnis, was ich hatte. Kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich an den Moment denke im Stadion und dann die Hymne. Und das ist definitiv so bisher mein größtes Highlight. Ja, absolut.
Was bist du für ein Jahrgang, wenn ich fragen darf?
96. Also werde ich bald 29.
Überlege gerade, dann war vielleicht so die WM im eigenen Land, hast du auch schon mitbekommen oder so als
Kind? Nein. Das war, glaube ich, das erste Turnier, wo ich mich wirklich an alles heute erinnern kann. 2002 auch noch, da war ich 6, ein bisschen, ja, aber nicht mehr so an jedes Detail. Aber natürlich die EM, die Heim-WM 2006 ist so das Turnier, das einen geprägt hat. Klar.
Hast du jemanden im Bereich Sportjournalismus, den du mehr oder weniger als Vorbild siehst im Schreiben oder in einer anderen Tätigkeit, die Sportjournalisten ausmachen, dass du dir abgeguckt hast oder wo du ab und zu dir vielleicht auch Tipps holst, weil er bei der Bild arbeitet?
Also als Jugendlicher fand ich natürlich die großen Reporter, also Fernsehreporter und Kommentatoren alle super. Ja, also von meiner Mutter habe ich damals immer gesagt, ich möchte hier neuer Rolf Töpperwien werden. Da war ich aber noch sehr jung. Mittlerweile, natürlich gibt es Kollegen, bei denen man sich Dinge abguckt, klar, aber von Vorbildern würde ich jetzt nicht mehr sprechen, nein.
Gibt es denn für dich, also es gibt ja logischerweise gewisse Kodex und gewisse Schreibweisen, an die man sich halten muss oder sollte als Journalist, die man auch im Studium und in der Ausbildung und so weiter gelehrt bekommt. Gibt es für dich etwas, ein ungeschriebenes Gesetz, an das du dich hältst in Sachen, wenn es darum geht, einen Text zu schreiben, ein Thema anzugehen, ein Interview zu führen oder sowas?
Naja, also das Grundgesetz, ich frage mich schon bei jedem Thema, das ich aufschreibe, finde ich dafür auch eine gute Zeile. So, wenn die Zeile, ich meine, wir arbeiten bei Bild, wir leben von Schlagzeilen und natürlich sind das auch, also du musst Schlagzeilen beherrschen, um gute Geschichten dann auch entsprechend aufzuschreiben, finde ich. Und wenn ich keine Zeile für eine Geschichte habe, mache ich die Geschichte nicht.
Und du bringst die ersten Zeile, bevor du weitergehst ins Thema.
Genau, ich denke als erstes an die Zeile und dann denke ich im zweiten Schritt, ist das eine Zeile, die Leser auch klicken können würden und lesen würden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich die Geschichte im Zweifel gar nicht aufschreiben.
Aber du bekommst du auch einfach Themen quasi an dich herangetragen oder vorgeschlagen, die da belegst du dann, kann ich da was draus machen oder nicht? Oder ist es wirklich meistens eher so, dass du dir alleine Themen überlegen darfst, musst, sollst?
Es ist immer so ein bisschen ein Mix und da kommen wir vielleicht sogar noch drauf oder gerade zu sprechen, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was ich eigentlich so den ganzen Tag mache.
Genau, ja.
Also natürlich der DFB-Job, den ich so machen darf, der ist ja kein Vollzeitjob. Die Nationalmannschaft trifft sich maximal 5-6 Mal im Jahr, also und ist auch nicht jedes Jahr ein Turnier. Von daher ist das eher nur so ein Benefit on top. Im Alltag sitze ich am Newsdesk in Berlin und steuere halt so ein bisschen das digitale Tagesgeschäft auf so einer Ebene unterm Ressortleiter. Also mein direkter Chef ist ein Ressortleiter und dann komme ich, der das Tagesgeschäft steuert. Und das heißt, im Alltag koordiniere und plane ich eher die Themen, als dass ich sie selber schreibe. Und deswegen, wenn ich Themen entsprechend verteile, komme ich wieder auf das zurück, was ich eben erzählt habe. Dann überlege ich halt erst, gibt es eine gute Zeile und würde sich das auch jemand durchlesen.
Was waren die beste, sensationellste Zeile, die du selbst gefeiert hast, gesagt, ey, geiler geht's nicht, besser geht's nicht?
Boah, da mischst du mich auf den falschen Fuß, weil man jeden Tag so viele Zeilen macht, dass tatsächlich richtig, richtig guten nicht in Erinnerung bleiben. Und es ist tatsächlich auch häufig so, dass die, sagen wir mal, die schönsten Zeilen, also wo du sagst, oh, das ist aber was, das klingt aber schön oder das ist ein schönes Wortspiel oder sowas, dass das nicht immer die Zeilen sind, die auch am Ende am besten funktionieren.
Kill your darlings, oder?
Ja, genau, absolut. Und Wortspiele sind halt schön irgendwie, aber sie werden noch nicht immer verstanden. Und die besten Zeilen sind die, die sofort verständlich sind. Von daher sind die besten Geschichten aus Klicksicht nicht immer die mit den schönsten Zeilen, sondern die mit den einfachsten Zeilen. So, und da fallen natürlich sehr viele ein, von Wutausbruch im Live-TV über knallharte Kimmich-Kritik bis hin zu Nagelsmann raus, Tuchel kommt. So, also wirklich ganz einfache, prägnante Geschichten.
Hast du, um gerade dieses letzte Thema aufzugreifen, hast du das relativ nah verfolgt bzw. begleitet, diese Phase damals?
Die tatsächlich nicht, also ja und nein. Bei dem Bayern-Knall damals Ende März 2023 war das ja, hatte ich frei, als das abends passierte. Da war ich nicht im Dienst, Das habe ich auch nur im Zug mitbekommen, da war ich unterwegs gerade. Aber am nächsten Morgen, also dann nach dem ersten Knall, da war ich dann vor Ort, ja. Aber grundsätzlich habe ich sehr viele, und das ist, finde ich, auch das, was man sich immer bewusst machen muss und was gleichzeitig aber auch eine Ehre ist, ganz, ganz viele Nachrichten, die Deutschland erreichen, die habe ich ein paar Minuten vorher und ich bin mit dafür verantwortlich, dass Deutschland sie liest. Mhm. Weil ich drücke auf den Knopf der Publikation, ich drücke auf den Knopf des Push-Tools. So, und das heißt, Gerd Müllers Tod, Uwe Seelers Tod, Puchel raus, Würz verlängert, Alonso verlängert war es. Es waren alles Informationen, die die Reporter uns am Newsdesk geben und wir verarbeiten sie weiter und dann liest sie ganz Deutschland.
Und ist es auch manchmal so, wie man das von außen denkt, dass ihr das vor dem Verein manchmal auch wisst oder den entsprechenden oder es publiziert, obwohl die Vereine vielleicht sagen, das muss jetzt noch nicht sein, weil...
Also grundsätzlich ist es natürlich immer unser Anspruch, ein Thema und eine Nachricht als erstes zu haben.
Ja, klar.
Und am schönsten sind natürlich die Geschichten, die wir kommunizieren oder veröffentlichen, bevor sie ein Verein kommuniziert. Ja, weil da haben wir dann einfach unsere sehr gut vernetzten Reporter und die guten Quellen. Und das ist natürlich schon immer noch besonders schön, wenn eine Geschichte zuerst von uns veröffentlicht wurde und dann vom Verein.
Gibt es Spieler, Funktionäre, Trainer, also Leute aus dem Fußball-Bubble, die euch aus irgendwelchen Gründen in letzter Zeit bewusst gemieden haben?
Gibt es sehr viele, natürlich, also klar.
Gibt es immer wieder, oder? Und
ja, ich glaube, das ist kein Bildphänomen. Das ist nur ein normales journalistisches Phänomen. Mhm. Es gibt Spieler, die mit dem einen Journalisten sich besser verstehen. Es gibt Spieler, die verstehen sich mit dem anderen besser. Und dann gibt es Spieler, die meiden uns und dann meiden sie aber am nächsten Tag einen anderen Journalisten. Also das gibt es überall in der Branche. Auch die Fußballer haben nicht oder Sportler haben nicht jeden Tag Lust, mit uns zu reden. Deswegen, das ist vollkommen normal, ja klar.
Ja. Was ist das Wichtigste, was du in deiner sportlichen oder in deinem beruflichen Leben quasi gelernt hast, was bis heute nicht vergessen wirst an, sei es eine Regel, sei es ein irgendwas, was wichtig für deinen Alltag ist als Sportjournalist?
Oha, das ist eine gute Frage. Also am allerwichtigsten würde ich immer sagen, ist das Zwei-Quellen-Prinzip, weil damit kannst du dich natürlich extrem blamieren als Journalist. Wenn du nur einer Quelle vertraust und darauf basierende Geschichte machst, das kann sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Deswegen ist das natürlich so das oberste Prinzip. Ist jetzt aber nichts, was dadurch, dass ich im Alltag nicht als Reporter unterwegs bin, bin ich nicht dauerhaft damit konfrontiert. Also ich glaube, unsere Reporter, die wirklich jeden Tag vor Ort bei den Vereinen sind, mit Beratern im Austausch, mit Funktionären, für die trifft das nochmal viel mehr zu, als für mich, der am Ende die Informationen der Reporter verarbeiten muss.
Du bist dann mehr der das nochmal checkt, beziehungsweise nachguckt oder so, oder?
Nee, ich bin der die Geschichte, die der Reporter anbietet, entsprechend einschätzt und versucht, sie so bestmöglich aufzubereiten in Absprache mit den Reportern und mit allen anderen Gewerken bei uns im Haus, dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt bestmöglich auf der Startseite von bild.de zu finden sind.
Und das ist dann Thema, um welche Zeit, um welchen Slot, auf welchen Positionen.
Ja. So, richtig,
ja.
Genau.
Ja. Im Radio, das habe ich zumindest in meiner Zeit als Journalist gelernt, achtet man zum Beispiel darauf, dass man in der Morgenshow nicht die allerhärtesten Geschichten hat, sondern so ein bisschen lockerer, damit die Leute in den Tag kommen können und so weiter. Und die etwas härteren, die kommen dann vielleicht am Nachmittag, wenn sie so im Büro sitzen. Gibt es sowas Ähnliches auch bei euch, wenn es darum geht, wann welche Geschichte online gestellt wird?
Naja, jetzt habe ich das große Glück, dass ich im Sport arbeite und ich würde sagen, 90% der Sportgeschichten sind gute Laune-Geschichten. Ja. Also du liest Sportgeschichten in der Regel, um dich zu unterhalten. Mhm. Sport ist ja ein Unterhaltungsgeschäft. Deswegen bei uns gibt es diese Regel nicht. Natürlich versuchen wir also meine Kollegen, die quasi für Gesamtbild verantwortlich sind, immer einen perfekten Mix zu dem Leser zu bieten. Aber Nachrichten passieren halt, wenn sie passieren. Und du kannst natürlich eine schreckliche Mordgeschichte, die möglicherweise am späten Donnerstagabend passiert, die kannst du nicht bis Freitagnachmittag liegen lassen, nur damit der User möglicherweise ausgeruhter und offener für schlechte Nachrichten ist. Sondern die muss halt raus, wenn sie passiert.
Sonst ist er dann alt und der User weiß es dann bis dahin schon und sagt, was kommt er jetzt? Er ist jetzt damit, ne?
Genau, richtig. Also, aber natürlich versucht man schon, dass man immer einen Mix hat aus
harten Geschichten,
genau, und ja, natürlich lockeren, bunten. Und da hat der Sport halt das große Glück, dass der Sport häufig die bunten Geschichten beisteuern darf.
Und nicht immer oder ganz eher selten dann in die Hard Facts Geschichten geht, die etwas schwerer zu verdauen sind, sagen wir es mal so. Ne?
Ja, genau.
Also ich kann mir vorstellen, dass da zum Beispiel rund um Christian Eriksen, was damals gewesen ist, dass das wahrscheinlich schwierig war, das irgendwie dann so, ja, so locker wie möglich, sage ich jetzt mal, zu aufzubereiten, oder?
Ja, damals war ich noch nicht bei Bild. Wie das tatsächlich bei Bild war, kann ich nicht beurteilen.
Vom Thema her einfach, dass das solche Geschichten.
Vom Thema her ist das natürlich eine Tragödie, die Gott sei Dank am Ende gut ausgegangen ist, ja. Aber es war dramatisch und natürlich war das kein leichtes Thema. Aber dieses Thema ist halt passiert zu einem Zeitpunkt, ich glaube, das war damals an einem Samstagnachmittag oder frühen Samstagabend. Du kannst da nicht mit warten, bis die Menschen plötzlich gute Laune haben.
Nein, du musst raus damit, ja klar. Die wollen das trotzdem wissen.
Und auch die weiteren Geschichten, wie geht es ihm, was passiert jetzt und so weiter, die müssen dann angeschoben werden. Und dann kann es natürlich sein, dass am Sonntagmorgen eine Geschichte zu diesem Thema auf Bild.de oder in der Bild-Zeitung oder in der Bild am Sonntag, ja, in dem Fall, steht, die du vielleicht beim Frühstück noch nicht lesen möchtest, eigentlich. Ja. Aber es ist halt, also, das ist halt ein Nachrichtengeschäft. Und wir reagieren auf Nachrichten, die in der Welt passieren.
Du hast gerade gesagt, da warst du noch nicht bei der Bild. Was ist denn so ein Beispiel, wo es dir vielleicht schwerer gefallen ist, das aufzubereiten, das vielleicht auch zu titeln, in der Zeit, dass du bei der Bild bist?
Also woran ich mich tatsächlich erinnern kann, war eine meiner ersten Arbeitstage bei Bild im August 2021. Da war das schreckliche Drama rund um den Sohn von Michael Ballack. So, das war natürlich eine Geschichte, die super schwierig ist zu verarbeiten.
Ja. Ja, und dann, wie geht man da vor? Also versucht man natürlich, jetzt kann ich mir vorstellen, dass erstmal möglichst objektiv und möglichst das nicht an sich ranzulassen, soweit es geht, emotional, aber das auch so ein bisschen muss man sich ja schon touchen lassen, damit man es nicht zu, ich sag jetzt mal, zu trocken dann runterschreibt.
Ja, aber natürlich mit dem gewissen Anstand für so einen Vorfall und auch mit dem nötigen Respekt der Person gegenüber. Und ich persönlich bin jetzt jemand, ich kann das ganz gut abschalten. Also ich nehme solche Themen nicht mit nach Hause zum Beispiel. Ich bin aber natürlich immer noch im Sport. Bei mir passiert das nicht jeden Tag so. Meine Nachrichtenkollegen, die haben jeden Tag solche dramatischen Geschichten. Die haben sicherlich mal mehr damit zu kämpfen. Also auch da gibt es sicherlich solche und solche, aber ja.
Ja. Um mal ein bisschen positiver wieder zu werden, was war denn das die witzigste Geschichte oder der witzigste Moment, den du als Sportjournalist, muss jetzt nicht unbedingt bei der Bild sein, seit du bei der Bild bist, den du hattest, wo du sagst, da kann ich heute noch drüber lachen, im Nachhinein.
Witzigste. Also wir sind ein grundsätzlich sehr lustiges Team. Von daher passieren jeden Tag lustige Events und oder lustige Situationen. Wir haben auch immer eine sehr gute Stimmung bei uns im Newsroom. Das hängt aber nicht immer an guten Geschichten. Also das hängt einfach, weil wir ein cooler Haufen sind. Wir sind ein mittlerweile auch sehr junger Haufen. Und da ist einfach immer sehr gute Stimmung. Und deswegen habe ich jetzt nicht die eine Geschichte oder die eine Situation von mir, an die ich mich erinnere, wo ich besonders gelacht habe. Nee, habe ich nicht. Aber jeden Tag gibt es Situationen, in denen man lacht. Natürlich, ja.
Glaubst du heute auch?
Heute bin ich im Homeoffice. Heute habe ich tatsächlich ein bisschen weniger gelacht, weil hier einfach kein anderer ist gerade. Aber natürlich, gestern Abend gab es viele Situationen, klar, bei denen wir lacht. Ja.
Champions League zum Beispiel.
Ja, Champions League, klar. Wobei natürlich gestern das dramatisch ein bisschen dann war, da haben wir dann natürlich auch nicht gelacht.
Jawohl. Ja.
Es ist schon bitter, dass die Bayern raus sind und dass Thomas Müller so ein Ende dann seiner unglaublichen Champions League-Karriere erlebt. Ne? Das ist bitter.
Hast du für dich noch bestimmte berufliche Ziele, die du erreichen möchtest in deiner? Du bist noch relativ jung, du wirst jetzt, wenn ich es richtig gerechnet habe, nächstes Jahr erst 30. Das heißt, das ist wirklich also noch sehr, sehr jung im Verhältnis. Aber hast du vielleicht auch noch oder schon dir früher Ziele gesteckt, wo du gesagt hast, das will ich mal erleben, dahin arbeite ich mich hin?
Ja, und den ersten Teil habe ich tatsächlich mit der Heim-EM letztes Jahr auch schon geschafft. Also ich erzähle sehr gerne immer die Geschichte in meinem Abi-Heft von 2014. Steht bei der Frage, wo siehst du dich in 10 Jahren, steht als Reporter bei der Heim-EM in Deutschland. So, und da habe ich damals eine große Klappe riskiert. Und es war wahrscheinlich eher eine Träumerei und Spinnerei, aber es hat natürlich funktioniert. Ansonsten, also Ziele immer schwer zu formulieren. Kurzfristig gesehen ist natürlich die WM im nächsten Jahr ein Ziel und ein Traum auch vielleicht nochmal ein WM-Finale und dann natürlich hoffentlich auch einen WM-Titel aus deutscher Sicht mitzuerleben. Und ansonsten nehme ich es einfach so, wie es kommt. Und das hat bisher eigentlich sehr gut funktioniert. Und ich glaube, so geht's auch weiter.
Ich kann mir vorstellen, dass du in deinem täglichen Job ja nicht nur Fußball betreust oder Fußballthemen hast. Gibt es denn auch andere Sportarten, die du besonders gerne dann betreust oder dich damit beschäftigst?
Ja, schon mehr oder weniger. Also natürlich ist es so, dass wir bei Bild haben einen sehr großen Fußballfokus und dann kommen als nächstes aktuell Themen wie Handball, Basketball, Formel 1, Wrestling und ansonsten alles, was so bunt und kurios ist. Tennis natürlich auch. Also am interessantesten, also ich gucke sehr gerne Formel 1. Mhm. Ich gucke auch sehr gerne Handball, weil ich selber viele Jahre gespielt habe. Und ich gucke auch sehr gerne die Grand Slam Turniere, auf jeden Fall. Ja.
Guckst du den Handball dann auch mit einem anderen Auge, weil du es selber gespielt hast?
Ja, also ich war Torwart. Mann, ich gucke mir schon immer ein bisschen die Torhüter an, aber jetzt nicht so krass.
Ja, also nicht so intensiv, sondern mehr so, ja, aus Interesse.
Ich finde einfach mal ab und an schön, eine andere Sportart sich anzuschauen als Fußball, weil du halt, ja, weil es einfach eine schöne Abwechslung ist und weil auch ein cooler Sport ist. Hier, ich wohne auch gar nicht so weit weg hier von der Max-Schmeling-Halle, wo die Füchse Berlin spielen. Also ab und an gucke ich mir auch mal ein Spiel vor Ort an. Ja, das mache ich schon sehr gerne. Und ansonsten, da ich selber sehr viel laufe, also sehr passionierter Halbmarathon und ja, Marathonläufer bin, finde ich die Sportart halt auch sehr interessant, allerdings mehr zum selber ausüben, als jetzt darüber zu berichten.
Also jetzt, wenn Olympische Spiele sind, aber wirst du nicht Nein sagen, wenn es hieß, du betreust jetzt mal den Marathon des Seins.
Nee, das würde ich natürlich auf jeden Fall machen. Ich bin aber jetzt nicht der große Leichtathletik-Fan. So. Also guck mir das natürlich bei Olympischen Spielen an. Da gucke ich aber auch alles. Aber im Alltag ist irgendwann die Zeit auch so ein bisschen endlich. Und mit ganz viel Fußball und dann noch, ja, ab und an Handball ist dann irgendwann, ja, ein bisschen endlich.
Zum Abschluss würde ich dich gerne eine vielleicht provokante Frage stellen, aber ihr kennt das ja bei der Bild, provokante Fragen. man stelle sich vor, am Schluss kommt die Konstellation tatsächlich noch so raus, dass Köln oder Fortuna auf Platz 3 landen kann am letzten Spieltag. Wärst du da besonders, also ein bisschen nervöser als sonst?
Nö, nervöser als sonst wäre ich nicht. Es wäre ein sehr, sehr spannendes Rennen um Platz 3. Und ich glaube auch, dass es zu dem Rennen kommen kann. Also, dass tatsächlich Fortuna und Köln Platz 2 und 3 noch so unter sich ausmachen. Also, wenn der FC nochmal patzt, dann könnte das echt passieren. Aber ich finde es am Ende, macht es das Ganze natürlich noch ein bisschen spannender. Aber ich wäre nicht nervöser.
Hey Paul, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr dabei warst bei Sportsfreunde. Mega cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hoffe dir auch. Vielen, vielen
Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Cool, cooler Podcast. Mach weiter so.
Danke dir.
Und schön, dass ich dabei sein durfte.
Er war 38 Jahre alt und eigentlich längst aussortiert. Und dann tanzt Roger Mia plötzlich an einer Eckfahne in Bari. Mit einem Hüftschwung wird der Stürmer aus Kamerun zur Ikone des WM-Sommers 1990. Mila führt Kamerun als erstes afrikanisches Team ins WM-Viertelfinale. Verzückt die Fußballwelt mit Spielfreude, mit Leichtigkeit und einem Jubel, der bis heute unvergessen ist. Und 4 Jahre später schreibt er mit 42 Jahren sogar noch einmal WM-Geschichte. Roger Mia, der Mann, der die WM zum Tanzen brachte, in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.